Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber sitzt wie immer Michael. Und Michael, in der deutschen Geschichte ist es, glaube ich, erst zweimal passiert, dass eine Partei verboten wurde, wenn ich mich richtig erinnere. Die Kommunistische Partei Deutschlands wurde relativ am Anfang der noch jungen Bundesrepublik verboten und später...
Also Deutsche Kommunistische Partei, bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, es war die Sozialistische Reichspartei, die verboten wurde.
Okay.
Es gab mal ein NPD-Verbotsverfahren, das gescheitert ist, aber... Ansonsten fällt mir jetzt spontan nichts ein.
Genau, weil die Hürden für ein Parteiverbot sind tatsächlich auch sehr, sehr hoch. Es ist gar nicht so einfach, eine Partei verbieten zu lassen. Und aktuell wird wieder groß diskutiert, ob man eine Partei, nämlich die AfD, verbieten sollte oder nicht. Denn die wurde vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft. Darüber wird auch nochmal verhandelt. Die AfD hat dagegen geklagt. Michael, du hast mit jemandem gesprochen, der sich mit diesem Verbot und mit dem, was das Verfassungsgericht gesagt hat, genau beschäftigt hat. Erklär uns doch ganz kurz, mit wem du gesprochen hast und worüber genau ihr geredet habt.
Ja, Professor Markus Linden war zu Gast bei uns im Podcast. Er ist Professor für Politikwissenschaften in Trier, also gar nicht so weit weg von uns. Und mit dem habe ich über das AfD oder das mögliche AfD-Verbotsverfahren gesprochen.
Was genau ist denn seine Meinung? Also sagt er, muss man verbieten und das wird auch auf jeden Fall klappen, oder ist er eher skeptisch?
Also er ist der Meinung, dass man die Partei verbieten sollte.
Okay. Und glaubt er auch, dass das kommen wird? Oder ist er da eher skeptisch?
Also er sagt, das kommt, ja.
Okay. Ich bin sehr gespannt, was er da genau zu sagen hat, auf welche Argumente er seine Meinung da fußt. Das ganze Gespräch, Michael mit Professor Linden über die AfD und ein mögliches und vielleicht potenziell erfolgreiches Verbotsverfahren. Das hört ihr jetzt. Viel Spaß.
Paukenschlag in der Bundesrepublik Deutschland. Am letzten Arbeitstag der Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat sie einen Bericht des Bundesamts für Verfassungsschutz vorgestellt. Und darin wurde festgestellt, dass die AfD als gesichert rechtsextrem eingestuft wird. Sie hat das praktisch an ihrem letzten Arbeitstag vorgestellt. Das hat für viele Diskussionen gesorgt. Es wurden jetzt auch Dinge wieder zurückgenommen. Und heute möchte ich mit jemandem drüber sprechen, der sich damit sehr, sehr gut auskennt. Das ist Professor Dr. Markus Linden von der Universität in Trier. Er ist Politikwissenschaftler. Herzlich willkommen, Herr Professor Linden.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Wieder mal bei der Unionsstiftung, lieber Herr Scholl.
Ja, Professor Linden, lassen Sie uns direkt einsteigen. Was bedeutet das denn, wenn eine Partei vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wird?
Das bedeutet zunächst mal, dass eine Behörde denkt, dass diese Partei verfassungsfeindlich ist. Verfassungsfeindlich heißt nicht, dass diese Partei gegen jeden Wert der Verfassung verstößt, weil die Verfassung lässt sich ja auch ändern. Das Grundgesetz wurde schon recht häufig geändert, ohne dass es von Verfassungsfeinden geändert wurde. Verfassungsfeindlich heißt, dass diese Partei gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verstößt. Das heißt, diese Partei geht von ihrer Ideologie und ihren Taten aus, ist das eine Bestrebung, die darauf ausgerichtet ist, diese Verfassungsordnung in ihrem Kern zu Fall zu bringen. Das bedeutet gesichert rechtsextrem.
Ja, und vielleicht gehen wir noch ein bisschen mehr auf die Kriterien ein. Also welche Kriterien werden da zugrunde gelegt? Also es ist ja ein Bericht, der über 1000 Seiten hat. Der ist ja nicht öffentlich, wurde scheinbar an Medien durchgesteckt, also zumindest an einige, sprich der Spiegel. Dort habe ich zumindest mal gelesen, dass die Einsicht nehmen konnten in dem Bericht. Aber gehen wir noch mal auf die Kriterien ein. Welche werden da zugrunde gelegt?
Ja, zunächst mal zu diesem Durchstechen, das ist natürlich eine Sache, die geht so nicht. Also dass jetzt selektiv irgendwelche Medien irgendwelche Zitate aus diesem Bericht bringen und die auch noch aus dem Zusammenhang gerissen, ist ja völlig kontraproduktiv. Wenn es einen solchen wichtigen Bericht gibt, dann sollte er auch veröffentlicht werden. Und das sagen auch einige Kolleginnen und Kollegen von mir, da bin ich ja nicht alleine. Da sollte man halt die Dinge, die man nachrichtendienstlich erhoben hat, vielleicht schwärzen oder rausnehmen. Aber die Dinge, die öffentlich sind, öffentliche Zitate, die dort angeführt werden, das ist eigentlich nicht verständlich, dass das eine Verschlusssache ist. Und dann picken sich natürlich die einzelnen Medien je nach politischer Couleur verschiedene Zitate raus, die dann je nachdem möglichst drastisch oder möglichst lächerlich erscheinen sollen. Und das politisiert diesen Bericht unnötig. Aber jetzt zu Ihrer Frage. Sie fragten danach, welche Kriterien hier angelegt werden. Und es geht um den Kernbereich der Verfassung, die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und das ist eigentlich der Bereich, der die Wesensgehaltsgarantie des Grundgesetzes betrifft. Das sind die Regeln, die eigentlich nicht abgeändert werden dürfen. Das ist sowas wie das Demokratieprinzip, das Rechtsstaatsprinzip, auch das staatliche Gewaltmonopol und worauf der Bericht anscheinend sehr stark abhebt. Das kann man jetzt auch den Pressemitteilungen des Bundesamtes für Verfassungsschutz entnehmen. Die Menschenwürde als oberstes Prinzip der Verfassung, die dann auch ihren Ausfluss findet im Kernbereich der Grundrechte. Also nicht im gesamten Umfang der Grundrechte, sondern in ihrem Kernbereich. Und das ist sozusagen der Prüfkanon, den die Behörde da anlegt.
Ja, das hat ja auch für hohe Wellen gesorgt im politischen Betrieb. Ich habe es jetzt nur im Spiegel gelesen tatsächlich. Also dort war ja eine größere Recherche drin. Und
das war auch in der Welt. Und die Welt zieht sich natürlich die Sachen raus, die nicht so scharf sind, und der Spiegel zieht sich die scharfen Sachen raus. Also so ja. Habe ich es beobachtet.
Wobei eine Sache, also Sie haben es ja eben gesagt, lächerlich machen. Ich weiß gar nicht, ob das den Autorinnen und Autoren bewusst war. Also da wird ja gesagt, zum Beispiel im Spiegel, so im letzten Abschnitt, das Motto des Wahlkampfs oder ein Motto des Wahlkampfs war bei der AfD Alice für Deutschland. Und man hat gesagt, okay, das nimmt Bezug auf eine Aussage von Höcke, der ja einen SA-Spruch zitiert hat, mal in einer Talkshow, dafür auch verurteilt wurde. Und da muss ich sagen, also das fand ich dann schon arg an den Haaren herbeigezogen. Also Alice für Deutschland hätte ich jetzt gar nicht als rechtsextremistisch eingeordnet. Also besteht da auch die Gefahr, dass da überzogen wird?
Also das ist gerade so eine Sache, die müssen Sie kontextuell betrachten. Als ich gehört habe, dass die AfD aufschlägt mit Alice für Deutschland, dann ist das natürlich eine Verhunepiepelung dieser Rechtsprechung, die sagt, dass man, ich zitiere jetzt, die Formel Alles für Deutschland nicht benutzen darf, weil sie eine nationalsozialistische Formel ist. Höcke hat das mehrfach getan und auch wieder besseres Wissen. Also er ist Geschichtslehrer, er weiß ganz genau, in welchem Kontext diese Formel steht. Und er will sich damit eigentlich auch in die Traditionslinie der Nationalsozialisten stellen, möchte das aber gleichzeitig auch als Ironie beziehungsweise als Kampfaufruf verstanden wissen. Und mit dieser Formel Alles für Deutschland hat eigentlich die AfD gezeigt, dass sie die Rechtsprechung in Deutschland nicht wirklich ernst nimmt. Das kann man als ironischen Move deuten. Ich hätte das aber in einem Verfassungsschutzbericht ehrlicherweise auch angedeutet. Nur das Problem, weshalb jetzt überhaupt unsere Diskussion entsteht, ist, dass man es kontextualisieren muss. Das heißt, es reicht ja nicht, dass man einfach schreibt, die AfD benutzt die Formel Alles für Deutschland und deshalb ist sie verfassungsfeindlich. Das ist ja Unsinn. Sondern man muss es kontextualisieren, man muss es erklären. Man muss auch den Menschen klar machen, was die AfD damit verbindet. Wenn sie die AfD zum Beispiel die Formel Remigration benutzt, dann steckt da einiges dahinter. Also nicht einfach nur, dass Straftäter abgeschoben werden oder illegaler Aufenthalt beendet wird, sondern dahinter steckt die Idee, dass es zwei Arten von Deutschen gibt, nämlich die ethnisch abstammungsmäßigen Deutschen und die von der AfD so benannten Passdeutschen. Und diese Passdeutschen, die Bürger zweiter Klasse, die möchte man remigrieren. Und das lässt sich aus den Äußerungen der AfD-Funktionäre schon ziemlich deutlich ableiten.
Ja, gehen wir vielleicht schon mal einen Schritt zurück in die Geschichte der Partei. Also die wurde ja gegründet, ich würde mal sagen, von teilweise liberalen Kräften, von konservativen Kräften, die mit der Europolitik der Bundesregierung oder mit der Europapolitik unzufrieden waren. Also da ging es ja auch damals konkret um die Rettung, die sogenannte Rettung von Griechenland, wo man gesagt hat, okay, wir können jetzt nicht alle Staaten der Europäischen Union mit deutschem Geld retten. Und vielleicht können Sie uns da mal mitnehmen, inwieweit unterscheidet sich denn die AfD, die damals 2013 gegründet wurde, von der AfD von 2025?
Die AfD von 2013 war eine Partei, die eher liberal orientiert war, aber schon rechtspopulistische Anklänge hatte und die teilweise natürlich auch schon Mitglieder hatte, die aus dem, sagen wir mal, Dunstkreis der sogenannten konservativen Revolution, also einer rechtsreaktionären Bewegung der neuen Rechten in der Bundesrepublik Deutschland kamen. Die waren von Anfang an dabei, die bildeten aber eher eine Minderheit. Das war eine Protestpartei, wie Sie richtigerweise sagen, gegen die Euro-Rettungspolitik, eine neoliberale Partei, eine Partei, die dann im Wahlkampf 2014, im Europawahlkampf, sogar Hans-Olaf Henkel aufstellte. Ich glaube, der ist immerhin Gründungsmitglied von Amnesty International Deutschland, also ein klassischer Neoliberaler. Andererseits gab es in der Partei aber auch schon Kräfte, die neben der CDU eine dezidierte Rechtspartei bilden wollten, eine Rechtsaußenpartei. Dazu zähle ich unter anderem den Publizisten Konrad Adam, früher bei der FAZ, danach lange bei der Welt gewesen, der ja noch sehr lange auch bei der Desiderius Erasmus Stiftung blieb, obwohl er sich offiziell natürlich von der AfD distanziert hatte. Dazu zählte auch Alexander Gauland. Dazu zählten dann auch Menschen, die in diesem Spektrum AfD oder rund um dieses Spektrum AfD eine Art Vorfeld bildeten, zum Beispiel der Staatsrechter Karl Albrecht Schachtschneider. Also das waren damals schon rechtsradikale Kräfte, die doch durchaus eine Rolle spielten. Aber der Parteivorsitzende, das war Bernd Lucke, das war einfach ein neoliberaler Protestler. Der hat es mal versucht, ein bisschen mit Rechtspopulismus im Jahr 2013. Also die sind fast in den Bundestag eingezogen. Da hat er erzählt, wir werden dieses Parlament ertüchtigen. Und da kam er mit so ein paar altdeutschen Tonvater-Jahn-Vokabeln und hat das so ein bisschen versucht. Aber das war nicht sein Metier. Und diese Partei hat dann 2014 im Europawahlkampf auch eher liberale Leute präsentiert. Aber auch schon, das war ja ihr erster großer Wahlerfolg. Mhm. Aber auch schon jemand wie Markus Prezell, den späteren ich glaube, Ehemann von Frauke Petri, der durchaus aus den rechtsradikalen Kreisen der neuen Rechten in Deutschland kommt. Und dann kam dieser Wechsel von Bernd Lucke zu Frauke Petri. Und damit war eigentlich der Weg vorgezeichnet, der AfD von einer liberal-rechtspopulistischen Partei hin zu einer rechtsradikalen Partei. Ich habe eben nochmal nachgeguckt für dieses Gespräch, wann ich das so geschrieben habe, dass das eine rechtsradikale oder rechtsextremistische Partei ist. Und schon im Jahr 2018 habe ich einen Artikel von mir gefunden, wo ich aufschreibe, dass das Rechtsextremisten sind. Einfach weil es damals eine Parteiveranstaltung gab in Pirna. Es war der politische Aschermittwoch in Pirna. Und dort traten Leute auf wie Jürgen Elsässer, der Chef des Kompaktmagazins, der dann sagte, man müsse Angela Merkel und ihre Kabale ausrotten bis ins dritte und vierte Glied. Und diese Rhetorik ist eine Rhetorik des Nationalsozialismus. Sie hat keine Konsequenzen gehabt in der Partei, sondern das Kompaktmagazin ist ein zentrales Vorfeldmagazin der Partei. Die treten dort regelmäßig auf. Es ist sozusagen eine Parteizeitschrift. Und deshalb ist diese Entwicklung, dass jetzt die AfD als gesichert rechtsextrem bezeichnet wird vom Verfassungsschutz, eigentlich nichts Neues, sondern etwas, was sich sehr lange abgezeichnet hat.
Ja, und es gibt ja immer wieder Diskussionen um den Flügel, um die Parteijugend, die sich jetzt selbst aufgelöst hat. Erklären Sie uns vielleicht mal diese beiden Strömungen. Also zum einen den Flügel, der hat sich ja auch angeblich selbst aufgelöst oder aufgelöst. Und die AfD-Jugend, also die junge Alternative, die hat sich ja auch aufgelöst. Es soll einen neuen Jugendverband geben oder gibt's schon. Also vielleicht noch mal ein bisschen die beiden Strömungen erläutern innerhalb der Partei.
Der Flügel ist natürlich die Strömung rund um den, sagen wir mal, wahren Parteichef Björn Höcke, denn Björn Höcke dirigiert diese Partei von hinten. Er ist der treibende Faktor dieser Partei. Der Flügel war von Anfang an eine rechtsextremistische Bestrebung. Das haben die deutlich zum Ausdruck gebracht. Der Flügel war zum Beispiel ein entscheidender Treiber, wenn es um den Geschichtsrevisionismus in Deutschland ging. Das heißt, dass die AfD, die heute ja auch verbunden wird mit solchen Vokabeln wie erinnerungspolitische Wende um 180 Grad oder das Dritte Reich war nur ein Vogelschiss, dass die AfD zu einer dezidiert geschichtsrevisionistischen Partei wurde. Das ist ein eine völkische Bewegung, eine Bewegung, die eher aus Ostdeutschland stammt. Und es gab Diskussionen um den Flügel. Es gab damals Kritik an Björn Höcke, die aber vor allen Dingen orientiert war am Führungsanspruch von Björn Höcke. Wenn man sich die damalige Kritik der Parteifunktionäre durchliest, ist es weniger eine inhaltliche Kritik. Das war so im Jahr 2017, 2018, rund auch um die Kyffhäuser-Treffen des sogenannten Flügels. Das war eher eine Kritik am Führungsstil von Björn Höcke, einfach weil man dachte, das sieht jetzt zu nazimäßig aus und das müssen wir hier unterbinden, sonst kriegen wir ein Problem erstens mit dem Verfassungsschutz und zweitens mit der Wählerschaft. Da haben auch teilweise prominente Leute unterschrieben und die sind aber heute immer noch in der Partei und die sagen, ja, der Flügel hat sich ja aufgelöst und damit ist die Sache eigentlich erledigt. Aber alle Mitglieder des Flügels sind weiter in der AfD. Sie bilden nur keine offizielle Untergliederung mehr, sondern sind im Kern eigentlich das Gros der Partei. Die Junge Alternative wiederum als Jugendorganisation der Partei gibt sich ja ganz bewusst oder gab sich ja ganz bewusst das Symbol der Flamme. Die Flamme ist das klassische faschistische Symbol. Das wurde gefeiert in der postfaschistischen Szene. Wenn man sich damit ein bisschen auskennt, dann weiß man natürlich, was das bedeutet, wenn man sich die Flamme als Symbol gibt. Das ist die Flamme, die zum Beispiel auf dem Grab von Mussolini brennt. So denken die. Die sind ja, was muss man ihnen lassen, traditionsbewusst, leider Gottes. Die Junge Alternative spielt dann eine entscheidende Rolle, wenn es um die Agitation der Jugend geht. Und dass die Junge Alternative jetzt aufgelöst wurde, hat nur einen Grund. Sie ist ein Verein. Sie muss deshalb als offizielle Partei-Jugendorganisation quasi eingemeindet werden unter einem anderen Namen. Denn als Verein kann sie viel zu leicht verboten werden. Und hier waren so ziemlich alle Kriterien erfüllt, die für ein Verbot sprachen. Denn die Junge Alternative ist auch das Bindeglied der AfD hin zur identitären Bewegung und zu den wirklich harten rechtsextremistischen Bestrebungen. Denken Sie mal zum Beispiel auch an die Untergliederung der identitären Bewegung, wie zum Beispiel eine Gruppe, die hier in der Gegend aktiv war, Revolte Rheinland. Da tritt keiner ohne ein White-Power-Zeichen auf. Das gehört sozusagen zum guten Ton. Das ist eine rassistische, rechtsextremistische Bewegung. Und da die AfD da das die Junge Alternative da das Bindeglied darstellte, wäre sie leicht zu verbieten gewesen und hat sich deshalb jetzt sozusagen umgruppiert.
Ja, also vielen Dank, dass Sie uns das erläutert haben. Und jetzt hat der Verfassungsschutz ja den Bericht nochmal zurückgenommen. Also die Pressemitteilung wurde gelöscht. Der Bericht ist nicht mehr, oder der Bericht wurde jetzt ja auch am Oberlandesgericht in Köln ist ein Verfahren anhängig. Also wurden natürlich von der AfD dagegen vorgegangen. Wie beurteilen Sie das? Also ist das wirklich Prozesstaktik oder hat man da jetzt massiv zurückgerudert, weil es möglicherweise nicht stimmt, was da drin steht?
Das ist ein ganz normaler Vorgang. Also das war schon bei der Einstufung der AfD als Verdachtsfall. Also es gibt ja beim Verfassungsschutz so eine gewisse Abstufung, zumindest beim Bundesamt für Verfassungsschutz. Zuerst kommt der Prüffall. Das heißt, wir schauen uns mal die Quellen an, die so öffentlich da sind und gucken, gibt es da Belege dafür, dass das eine rechtsextremistische Bestrebung sein könnte. Wenn sich dann ein hinreichender Verdacht ergibt, dann ist das ein Verdachtsfall. Und den Verdachtsfall, den kann man schon in gewissem Maße auch mit nachrichtendienstlichen Mitteln observieren sozusagen. Also da gibt es Observierungen oder auch Abhöraktionen. Sowas findet durchaus statt. Und deshalb ist diese Einstufung zum Verdachtsfall natürlich ein Streitpunkt gewesen für die AfD. Und die AfD hat dagegen geklagt. Und auch damals gab es so eine Art Stillhaltetaktik des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Die haben dann gesagt, okay, wir werden euch jetzt so lange, wie dieses Verfahren läuft, zumindest wie dieses Eilverfahren läuft, nicht als Verdachtsfall führen, offiziell. Und das ist jetzt genauso der Fall. Und man muss wissen, dass die AfD bislang alle Klagen gegen diese Einstufung krachend verloren hat. Und ich gehe auch davon aus, dass sie diese Klage hier verlieren wird. Es ist sozusagen eine juristische Sache, dass man in einem solchen schwebenden Verfahren erstmal die Einstufung nicht mehr öffentlich sagt. Aber sie ist natürlich in der Welt.
Ja, und welche praktischen Konsequenzen hat das jetzt für die Partei? Also wir sind ja noch weit weg von einem Verbotsverfahren, da können wir ja auch noch drüber reden, aber mit so einer Einstufung, welche Auswirkungen hat das, außer dass man irgendwie ein Problem der Öffentlichkeitsarbeit hat?
Ja, das ist das Absurde daran. Das wird natürlich von der AfD sehr stark ausgeschlachtet, dass man jetzt in einer Opferposition ist, quasi gejagt vom Verfassungsschutz. Aber diese ganzen Aktionen, sowohl des Bundesamtes für Verfassungsschutz als auch der verschiedenen Landesämter für Verfassungsschutz, die möglicherweise auch andere Einstufungskriterien haben. Also da gilt die AfD in einigen Bundesländern als gesichert rechtsextrem. Rheinland-Pfalz zum Beispiel hat eine solche Kategorie gar nicht wie gesichert rechtsextrem. Da gibt es nur extremistisch oder nicht extremistisch. Und nicht extremistisch, da werden sie gar nicht erwähnt. Diese Einstufung als gesichert rechtsextrem hat erstmal für die AfD überhaupt keine Konsequenzen. Denn was muss passieren? Die Politik müsste tätig werden. Die Politik muss tätig werden, um zum Beispiel Vereine zu verbieten, wie zum Beispiel das Kompakt-Magazin, das ja von einem Verein getragen wird. Auch da gibt es erstmal einen Gerichtsbeschluss, dass die erstmal weiter bestehen können, bis die Klage entschieden ist. Die Politik müsste auch ein Verbotsverfahren einleiten, also entweder Bundesregierung, Bundestag oder die Bundesländer. Und das ist letztlich eine politische Entscheidung. Es ist teilweise auch eine Entscheidung der Behörden, insbesondere wenn es um vereinsrechtliche Dinge geht. Das betreffe jetzt zum Beispiel Vorfeldorganisationen wie den Verein 1%, ein Bindeglied zwischen der AfD und der identitären Bewegung. Aber im Kern hat das für die AfD keine großen Konsequenzen, außer dass sie damit rechnen muss, möglicherweise beobachtet zu werden, auch mit nachrichtendienstlichen Mitteln. Dass man V-Leute zum Beispiel anwirbt, das kann passieren. Das ist aber auch in anderen Szenebereichen, auch in der linksextremen Szene, quasi gang und gäbe, dass das gemacht wird mit verschiedenen Parteien. Die einzige Konsequenz, die ich möglicherweise sehe, ist die Konsequenz für Beamte. Also dienstrechtlich kann es sich meines Erachtens schon sehr negativ auswirken, dass jemand aus einer gesichert rechtsextremen Organisation oder Partei einen Dienst vollzieht als Beamter. Und das ist, hat meines Erachtens auch eine gewisse Logik. Also die wehrhafte Demokratie basiert ja auf der Logik, dass man nicht alles liberal laufen lässt, sondern dass der Staat ein gewisses Sicherheitsinteresse hat. Und dieses Sicherheitsinteresse zeigt sich nicht nur nach außen, dass man halt keine Partei von Putins Gnaden hier möglicherweise noch hofiert. Sie zeigt sich auch nach innen. Und da ist es das legitime Sicherheitsinteresse der Bevölkerung, dass man, wenn man mit einem Amtsträger, zum Beispiel einem Polizisten oder einer Polizistin zu tun hat, dass man es da nicht mit einem Extremisten zu tun hat. Und meines Erachtens ist die Mitgliedschaft in einer gesichert rechtsextremen Vereinigung natürlich ein starkes Indiz dafür, dass man auch eine extremistische Grundhaltung besitzt.
Also Sie haben es gerade angesprochen von Putins Gnaden. Also glauben Sie, dass es Finanzströme aus Russland zur AfD gibt, um die zu unterstützen, oder?
Na, mit Finanzströmen beschäftige ich mich nicht. Das ist nicht mein Fall. Also ich beschäftige mich mit Ideologie. Ja. Und wenn AfD-Leute in den Propagandashows des russischen Fernsehens auftreten und argumentieren, dass Putin an seinen Grenzen gegen die Ukraine zurückschießt, und das ist die Argumentation der AfD, dann ist das eine Partei, die die totalitäre putinsche Ideologie in Deutschland stützt.
Ja, also sieht man ja auch ganz offen. Ja, ja, glaube ich auch. Also das ist natürlich sehr erstaunlich. Ich meine, BSW ist ja genauso, da muss man sich ja auch fragen.
Ja, ist ähnlich, natürlich. Genau. Also okay, Sie haben Dieter Dehm nicht aufgenommen, aber ich glaube, Frau Dadelem war jetzt auch in der russischen, fast hätte ich gesagt, sowjetischen Botschaft und hat dort einen Besuch abgestattet am 8. Mai. Und das ist die zentrale Außenpolitikerin des BSW. Das ist eine, der Economist hat mal geschrieben, the pro-Russian BSW oder BSW. Und das drückt es eigentlich aus, eine pro-russische Partei, genauso wie die AfD eine pro-putinistische Partei ist in Deutschland. Ja. Und sie ist natürlich auch eine Partei, die von der amerikanischen Rechten der US-amerikanischen Rechten stark gepusht wird. Also diese Endorsements von J.D. Vance oder von Herrn Musk, der ja, glaube ich, nicht mehr nach Deutschland einreisen darf, nach seiner Entgleisung mit dem faschistischen Gruß. Er muss zumindest mit einer Anklage rechnen. Diese Endorsements sprechen natürlich dafür, dass es sowas gibt wie eine extremistische Internationale. Man muss es, glaube ich, so sagen. Linke würden sie vielleicht sagen, eine faschistische Internationale. Aber für mich ist der Linksextremismus auch eine Gefahr.
Ja, vielleicht sprechen wir darüber mal. Also ich glaube, was vielen Leuten auf den Senkel geht, ist halt Folgendes. Also die Linken, die können offen über Enteignungen reden. Also das ist ja auch ein Grundrecht, das im Grundgesetz garantiert wird. Die Parteivorsitzende, die man nicht so kennt, die redet über Klassenkampf, also und sagt, man muss noch mal schärfere Töne ansprechen in der politischen Auseinandersetzung. Und da ist ja auch die Frage ungeklärt, also wo ist das SED-Auslandsvermögen und solche Dinge oder auch die Verbindungen zu Russland sind da nicht ganz so geklärt oder zur radikalen Linken. Und da denkt man, ja, das ist gar kein Problem, mit denen kann man Geschäftsordnungsanträge machen und das ist ja schon gar nicht so schlimm. Also haben wir da vielleicht auch irgendwie so ein Ungleichgewicht in der politischen Auseinandersetzung mit extremen Kräften?
Ja, zunächst haben wir mal ein Ungleichgewicht, wenn es um die Relevanz der einzelnen Strömungen geht. Also der Rechtsextremismus und der Linksextremismus unterscheiden sich erstmal in einer Geschichte ganz fundamental, das ist die Fremdenfeindlichkeit. Also was die AfD natürlich im Vergleich zum BSW immer noch draufpacken kann und erst recht im Vergleich zur Linkspartei, sind Attribute wie Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Da haben die überhaupt kein Problem mit.
Aber die Linken jetzt, also wenn man sich den Parteitag anschaut, also da wurden ja auch offen, sagen wir mal, antisemitische Dinge gespielt, also indem man...
Ich komme gleich dazu. Also okay. Das ist durchaus etwas, was ich beobachte, was aber dann auch in der Linkspartei, sie spielen da auf ein paar Reden an, die ich mir auch angesehen habe. Das wurde dann aber in der Linkspartei dann auch wieder als Minderheitenposition präsentiert. Während es im Rechtsradikalismus oder Rechtsextremismus ist die Höcke-Position die Mehrheitsposition. Natürlich ist das ein Dilemma gerade für Konservative. Diese Äquidistanz zwischen Linksextremismus und Rechtsextremismus, und ich würde bei der Linke nicht von Extremismus sprechen, sondern von Radikalismus. Das ist eine Partei, die sich in Bereichen an die Grenzen der Verfassung bewegt, aber ansonsten doch eine, sagen wir mal, demokratisch gesinnte Partei ist. Sie sprechen das Eigentumsrecht an, da haben die ein Problem. Allerdings sind Enteignungen in der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland bis zu einem gewissen Grad auch vorgesehen, also erlaubt, beziehungsweise man kann ans Eigentumsrecht ran. Sie merken es und ich merke es jedes Mal, wenn uns die Steuern eingezogen werden. Das mag Herr Musk nicht gut finden, aber das ist schon ein Grundprinzip des Staates und auch der Sozialismus an sich ist nichts Undemokratisches, sonst wäre ja die SPD eine undemokratische Partei, die hat den Sozialismus immer noch im Parteiprogramm stehen. Aber Sie haben recht, diese kommunistischen Aufläufer und diese unter dem Deckmantel des Antifaschismus vollzogenen Solidarisierungen mit einer linksradikalen und teilweise auch gewaltbereiten Szene. Man denke zum Beispiel an Organisationen wie Ende Gelände oder sowas. Die stehen auch im Verfassungsschutzbericht, ja, als, ich glaube, Verdachtsfall sogar. Dann fragt man sich schon, ist man hier auf einem Auge blind? Aber es geht natürlich auch um die Gefährlichkeit, die von Organisationen ausgeht. Und ein Problem der Linken ist im Endeffekt, dass sie keine Wahlen gewinnen. Sie gewinnen als Linkspopulisten oder Linksradikale in der Regel keine Wahlen, während der Rechtsradikalismus und der Rechtsextremismus Wahlen gewinnt. Und ich würde auch ideologisch nicht von einer Äquidistanz ausgehen, einfach weil die Menschenwürde vom Rechtsextremismus massiv in Frage gestellt wird. Sie werden zum Beispiel bei der Linkspartei nicht finden, eine Infragestellung der Gleichwertigkeit von Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern, geschweige denn von EU-Bürgern. Sowas finden Sie nicht, weil die eine internationalistische Doktrin haben, eine universalistische Doktrin. Das findet man aber im Rechtsextremismus. Es gibt natürlich Dinge, die sind ähnlich. Also die Ablehnung des staatlichen Gewaltmonopols in Teilen, die Solidarisierung, die ich auch manchmal sogar hier im Nahbereich erlebe mit linksextremen Kräften, wenn es um Demonstrationen gegen den Rechtsextremismus geht, dann tauchen auf einmal Anarchisten auf, Anarcho-Kommunisten, die auch im Verfassungsschutzbericht stehen. Das ist durchaus kritisch zu sehen. Allerdings geht vom Rechtsextremismus, und da würde ich dem Verfassungsschutz recht geben, eine weitaus höhere Gefahr aus. Und ja, es ist, wenn Sie mich das noch sagen,
ja,
das
natürlich,
ist oft
natürlich
von den Rechten gesagt, oder nicht von den Rechten, Entschuldigung, sagen wir mal auch von Rechten sowieso, ja. Die verkaufen sich ja als Anti-Links und so und sagen, der Staat ist an sich links, und für die sind wir beide hier Linksradikale. Ja. Es wird auch in der konservativen Mitte oft behauptet, dass der Verfassungsschutz auf der linken Seite blind ist. Wenn man sich die Berichte durchliest, ich habe ja gerade einen Fall genannt, Ende Gelände, dann ist das nicht der Fall. Sondern auch da finden Untersuchungen statt. Auch da, auch die sind Beobachtungsobjekte. Aber es sind halt oft Splitterparteien. Bei der Linkspartei, da würde ich Ihnen recht geben, sehe ich eine Gefahr der Radikalisierung. Frau Schwertner ist eine, Ines Schwertner heißt sie, glaube ich, eine Marxistin.
Genau, ja.
Ist eine Marxistin. Und zwar eine moderne Marxistin, die ihn analytisch anwendet, aber sie denkt ihre Agenda schon, sagen wir mal, aktivistisch. Ja? Und die besondere Hervorhebung des Begriffes Klasse könnte natürlich auch irgendwann mal dazu gebraucht werden, diese Klasse in Stellung zu bringen gegen Minderheiten, gegen den Rest der Bevölkerung, gegen das liberale Bürgertum oder so. Aber das ist eher Zukunftsmusik. Die Linke ist meines Erachtens nicht mit der AfD auf eine Stufe zu setzen. Das ist jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, das, was ich dazu zu sagen hätte, wenngleich ich sie nicht als Integrationsfaktor in Deutschland ansehe. Mhm. Muss man ein bisschen differenzieren.
Ja, klar, muss man differenzieren. Mhm. Klar, das ist ganz, ganz schwierig. Aber vielleicht noch ein weiteres Thema, politischer Islam. Wenn ich mir da Demonstrationen in Hamburg angucke, wo das Kalifat ausgerufen wird, wo offen gedroht wird, wenn wir mal an der Macht sind, dann werden sich Medien, Politiker und staatliche Organe umgucken müssen. Dann setzen wir mal unsere Agenda durch, Klammer auf, die ist nicht demokratisch, Klammer zu. Und da hat man auch so das Gefühl, okay, das wird so hingenommen, die Polizei steht daneben und das ist alles gut und es findet in der Berichterstattung in den Medien vielleicht mal so eine Randnotiz. Also wie bewerten Sie denn sowas?
Bei dieser Kalifatsdemo, also es waren ja, glaube ich, mehrere, aber sie spielen bestimmt auf diese eine an, als dieser Anführer das Kalifat ausrief in Hamburg, ist das meines Erachtens volksverhetzend. Es ist sofort strafrechtlich zu ahnden und eine solche Veranstaltung muss direkt aufgelöst werden.
Genau.
Direkt.
Ja.
Das steht auf einer Stufe mit Aktionen von Björn Höcke, wenn er SA-Parolen ruft. Mhm. Das ist eine Stufe. Das ist jetzt ein bisschen was anderes als bei der Linkspartei, die sagt, wir müssen auch mal ein bisschen an Enteignung oder sowas denken. Weil hier geht es um einen direkten Gewaltaufruf. Ja? Kalifat heißt Unterdrückung der Frau per se. Kalifat heißt Abschaffung der Gewaltenteilung, Abschaffung des Pluralismus. Kalifat heißt Abschaffung der Grundrechte. Und wenn in diesem Bereich dann nicht sofort durchgegriffen wird, dann zeigt das erstens eine Form von meines Erachtens schon falsch verstandener Toleranz. Mhm. Die mag durchaus auch auf Unsicherheit beruhen, dass man möglicherweise Angst hat, jetzt in dieser jetzt irgendwie fremdenfeindlich vorzugehen. Ich kann es nicht beurteilen. Ich bin ja kein Einsatzleiter in dem Bereich und leite auch nicht den Hamburg als Innensenator. Andererseits ist es aber auch eine Form oder ein Signal, was ausgeht gegenüber der Bevölkerung, dass man Sachen zu sehr laufen lässt. Und das ist eigentlich eine Parallele zur AfD. Verstehen Sie diese? Verstehen Sie, ist eine falsche Vokabel. Sie verstehen das sicherlich, aber diese Aschermittwochsveranstaltung in Pirna, die muss direkt jeden auf den Plan rufen. Wenn eine solche Partei wie die AfD so etwas toleriert, dann stellt sie sich bewusst in die Tradition des Nationalsozialismus. Und dann muss etwas passieren. Denn der Staat hat eine Schutzverantwortung gegenüber seiner Bevölkerung. Und diese Schutzverantwortung, diese Sicherheitsverantwortung, die nimmt er nicht wahr, wenn da nichts passiert. Genauso hat der Staat eine Schutzverantwortung gegenüber seiner Bevölkerung, wenn dort das Kalifat ausgerufen und gegen Juden gehetzt wird. Dieser Schutzverantwortung muss er sofort nachkommen. Und deshalb sind das zwei Seiten derselben Medaille, denn der Islamismus und der Rechtsextremismus sind, der Islamismus ist per se theokratisch, und wenn Sie sich den internationalen Rechtsextremismus anschauen, dann hat er auch eine sehr stark theokratische Komponente. Die mag jetzt ein bisschen mehr vom Christentum herkommen, also von einem falsch verstandenen Christentum meines Erachtens. Aber es sind doch Bewegungen, die auch eine gewisse Ähnlichkeit aufweisen. Also wenn Sie sich die Schriften in Schnellroda durchlesen, der neuen Rechten, dort gibt es natürlich auch eine gewisse Sympathie für solche islamistischen Bestrebungen, weil die ja wissen, was sie wollen. Und insofern kann man das durchaus vergleichen. Das ist eigentlich ein ganz guter Ansatz, dass der politische Islamismus und der Rechtsextremismus mehr miteinander zu tun haben, als sie gemeinhin zugeben wollen.
Ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Möglicherweise wird ja ein Verbotsverfahren angestoßen. Also wie realistisch halten Sie denn das?
Ich glaube, seit dieser Aschermittwochsveranstaltung 2018, dass ein Verbotsverfahren unvermeidlich sein wird. Das ist eine Organisation, die AfD, die sich bewusst in die Tradition des Nationalsozialismus stellt. Sei es mit einer von Höcke zitierten SA-Parole, sei es mit geschichtsrevisionistischen Anleihen, sei es auch mit Gewaltfantasien gegenüber gewählten Abgeordneten. Die sprechen ja nicht nur von den Kartellparteien, sondern von einer Art Bürgerkrieg, der herrscht in Deutschland. Also die angestammten Parteien, dazu zählt jetzt das komplette Spektrum von Linkspartei bis zur CDU, CSU und zu den Freien Wählern. Diese Parteien werden als Kartellparteien gebrandmarkt. Die stehen sozusagen nicht für das in Anführungszeichen Volk. Das sind aus der Sicht der AfD Volksverräter. Und mit Volksverrätern muss man dann ja auch entsprechend umgehen. Ich nehme da gerne ein Beispiel. Martin Böhm, das ist ein Vorstandsmitglied in Bayern. Er sagte mal auf einer Veranstaltung bei einem Landesparteitag in seiner Vorstellungsrede, dass man den Kanickeln in den Parlamenten den verdienten Nackenschlag verpassen müsste. Er wurde zur Belohnung gewählt. Und das sind keine Randerscheinungen in der AfD. Das ist sozusagen der Tenor der Partei. Diese Partei weiß eigentlich seit dem AfD-Verbot, seit dem NPD-Verbotsverfahren oder diesen beiden Verfahren ziemlich genau, wie weit sie gehen kann durch die Urteile des Bundesverfassungsgerichts. Sie testet die Grenze jedes Mal aus. Sie geht sogar darüber hinaus. Das ist eine Partei, die die deutsche Rechtsprechung, die die Gewaltenteilung nicht anerkennt, die das staatliche Gewaltmonopol nicht anerkennt. Das ist eine Partei, die gegen die Menschenwürde verstößt. Das ist eine Partei, die aktiv kämpferisch Vorfeldorganisationen unterstützt, wie zum Beispiel das Kompakt-Magazin mit besten Beziehungen nach Russland. Das Kompakt-Magazin oder der Sender Auf 1, der dazu noch antisemitische Parolen versprüht. Diese Organisationen bilden quasi ein radikales Umfeld für eine Partei, die als Bewegung die, in Anführungszeichen, totale Macht und aus ihrer Sicht natürlich die legitime totale Macht übernehmen möchte. Und deshalb ist diese Partei meines Erachtens verbotswürdig. Warum? Weil diese Regeln der streitbaren Demokratie, der wehrhaften Demokratie, die wurden gerade für solche Situationen geschaffen.
Ja, das bietet ja auch einige Risiken, so ein Verbotsverfahren. Also es dauert sehr, sehr lange, und ich meine, es kann ja auch danach rauskommen, okay, die AfD ist nicht verboten, und damit kann die AfD dann ja auch hausieren gehen. Man kommt in die Opferrolle rein. Also sehen Sie nicht eher, dass man die politische Auseinandersetzung mit der AfD suchen muss?
Ja, man muss beides machen. Also man kann ja sich einfach die politische Auseinandersetzung nicht suchen, das wäre totaler Unsinn. Man muss schon sagen, man muss das ja immer konkret benennen. Ich habe das jetzt versucht mit Beispielen, indem ich zum Beispiel nach den Böhm eingehe. Ja. Oder ein anderes Beispiel, In Westerwald gibt es ein Unternehmen, das heißt Black Ops Coffee. Und dieses Unternehmen, das sind solche Prepper, die bereiten sich vor auf den Tag X. Und die wollen dann am Tag X mit Waffengewalt die Macht übernehmen. Das schreiben die eigentlich ziemlich unverhohlen in ihrem Blog. Mhm. Klassische Prepper, Selbstverwalter, Extremisten. Die sammeln auch Geld. In der Community ist ein AfD-Mitglied. Das AfD-Mitglied sitzt in einem Kreistag in Rheinland-Pfalz. Und was ist die Reaktion der AfD darauf? Jede normale demokratische Partei würde sich von einer solchen Person distanzieren. Und was machen die? Die solidarisieren sich mit ihm. Da kommt ein Anwaltsschreiben, das war's. Und deshalb denke ich schon, dass die politische Entscheidung für ein AfD-Verbot wohl irgendwann kommen wird. Das ist natürlich, wie Sie sagen, mit vielen Risiken behaftet. Das dauert sehr lange. Die AfD kommt in eine Opferrolle. Aber die AfD wird sich in eine Opferrolle drängen aufgrund unseres Interviews. Die werden sagen, dass sie mir hier eine privilegierte Stellung einräumen, weil ich ein Angela Merkel-Wissenschaftler oder sonst was bin. Also totalen Stumpfsinn. Und ich glaube, dass die Regeln der wehrhaften Demokratie eigentlich für solche Situationen geschaffen sind. Denn die Partei hat in Ostdeutschland Zustimmungswerte von 30%. Das ist immens. Und damit ist sie eine Gefahr für die Demokratie. Und gerade dieses Kriterium der Potenzialität, eingeführt vom Verfassungsgericht, vom Bundesverfassungsgericht, dass eine Partei eine gewisse Stärke haben muss, um möglicherweise die Macht zu übernehmen. Dieses Kriterium ist hier erfüllt. Und deshalb glaube ich schon, dass das ein Weg ist, den man im Auge behalten sollte.
Jetzt könnte man ja auch sagen, also die Wählerinnen und Wähler, die AfD wählen, die sind ja in gewisser Weise unzufrieden. Also da, man merkt ja schon, dass es eine große Unzufriedenheit in der Gesellschaft gibt. Also ich glaube, das Thema Migration bewegt viele. Das Thema Wirtschaft, also dass man Angst hat, seinen Arbeitsplatz zu verlieren aufgrund von der Energiewende oder anderen wirtschaftspolitischen Entscheidungen. Man hat auch so den Eindruck, okay, man muss sich auch nicht mehr anstrengen in Deutschland. Also dieses Bürgergeldsystem, das eingeführt wurde, das sorgt dafür, dass viele Menschen ja auch ganz gut in den Sozialsystemen leben können. Und daraus ergibt sich ja Unzufriedenheit. Und ich habe mir eine Reportage angeschaut vom ZDF. Die hatten Menschen in Wolfsburg und Emden interviewt, also wo große VW-Werke sind, wo auch die AfD große Zustimmungswerte bekommen hat. Und die haben alle gesagt, ja, wir wollen eigentlich gar nicht die AfD wählen, aber wir sind so unzufrieden, dass wir die anderen auch nicht wählen. Also sprich SPD, CDU, Grüne oder wen auch immer. Also kann man Unzufriedenheit verbieten oder wird da nicht eine andere politische Kraft aus dem Loch kommen sozusagen? Also siehe BSW, die ja auch innerhalb von kürzester Zeit hochgekommen sind, jetzt nochmal wahrscheinlich zurückgehen. Aber ich meine, diese Unzufriedenheit, die wird ja auch irgendwo sich politisch Gehör verschaffen und dann werden andere Kräfte raufkommen und vielleicht sind die dann auch wieder rechtsextrem oder linksextrem. Also wie schätzen Sie das ein?
Ich denke, der Staat muss seinen Bürgerinnen und Bürgern zeigen, dass es für Unzufriedenheit auch demokratische Alternativen gibt. Und er muss auch dem Parteiensystem zeigen, dass um Unzufriedenheit zu artikulieren, Populismus legal ist. Das kann man machen. Man kann populistisch sein. Was spricht dagegen? Was spricht gegen Überspitzung? Das polarisiert ein wenig den politischen Diskurs, aber irgendwo ist eine Grenze. Und wissen Sie, beim Kanickelschlag ist halt die Grenze. Und diese Grenze ist längst überschritten bei der AfD. Und da bedarf es auch eines Signals. Und dann werden sich andere Parteien bilden, die werden versuchen, in diese Szene reinzugehen. Also, dass Herr Maaßen seine Werteunion ständig aufrecht erhält als Partei, hat ja auch damit zu tun, dass er weiß, als ehemaliger Chef des Verfassungsschutzes, dass irgendwann einmal was passieren wird mit der AfD, auch auf gerichtlichem Wege. Und dass möglicherweise auch Beamtinnen und Beamte mal reagieren werden. Unter Wissenschaftlern gibt es so eine Art Faustformel bei dieser AfD-Wählerschaft. Die Hälfte ist vielleicht ideologisch überzeugt. Und da kommt man auch oft nicht mehr ran, muss man leider sagen. Und die andere Hälfte ist unzufrieden, äußert Dinge, über die man streiten kann, aber die völlig legitim sind. Also diese Bürgergelddiskussion ist ja völlig legitim. Wo ist das Lohnabstandsgebot eingehalten? Aber vielleicht liegt es weniger am Bürgergeld als an den niedrigen Löhnen. Darüber kann man jetzt diskutieren. Würden Sie vielleicht anders sehen als ich, aber das ist eine legitime Diskussion in der politischen Debatte. Auch über Migration kann man legitim diskutieren. Oder über den politischen Islam, wo, also mir legt hier keine Handschellen an, wenn ich sage, dass ein Kalifatsagitator meines Erachtens strafrechtlich verfolgt gehört. Mhm. Wenn er keine deutsche Staatsbürgerschaft besitzt und sein Aufenthaltstitel illegal ist, dann sollte man ihn möglicherweise auch abschieben. Da bricht mir jetzt kein Zacken aus der Krone, wenn ich das sage. Und es ist völlig legitim, das zu sagen. Die AfD versucht aber ihrer Wählerschaft weiszumachen, dass sie die einzige Partei ist, die gegen den Mainstream spricht, dass sie die einzige Partei ist, wo man so etwas artikulieren kann. Und das ist sie bestimmt nicht. Also wenn ich an den Herrn Aiwanger denke, der scheint mir doch nun ähnlich zu ticken. Oder wenn ich an Herrn Palmer denke in Tübingen, der ist immerhin Bürgermeister geworden als Parteiloser. Also Sie können solche Leute wählen, auch wenn sie jetzt nicht meiner politischen Couleur vielleicht entsprechen. Aber es gibt demokratische Alternativen. Das politische System muss, um integrativ zu bleiben, immer zeigen, dass nur demokratische Alternativen wirkliche Alternativen im politischen System sind.
Ja, vielleicht noch eine Frage zum Abschluss. Was war denn aus Ihrer Sicht in der 12-jährigen Parteigeschichte so der größte Fehler am Umgang mit der AfD?
Der größte Fehler. Umgang mit der AfD.
Ja, also von Parteien, vom Staat.
Es gibt sehr, sehr viele Fehler. Also Friedrich Merz, eine Abstimmung zu erzwingen mit der AfD, war nicht gut. Das stellt sie... Das ist auch für ihn nicht gut. Einfach weil er wollte mit dem Kopf durch die Wand und wollte zeigen, ich gucke nicht nach links und rechts, ich kann jetzt meine Sachen durchsetzen. Und dann wusste er doch ganz genau, dass er nach der Wahl auf einmal mit der Linkspartei was machen muss. Und das gibt ja dann den Kräften, die möglicherweise für eine Öffnung der CDU mit der AfD polemisieren. Diesen Kräften gibt es dann Aufschwung. Aber ich will mal eine kleine Sache raussuchen. Es gab mal eine Sendung, ich habe jetzt ein bisschen überlegt und deshalb erzählt. Es gab mal eine Sendung von Frau Maischberger. Bei Frau Maischberger war Beatrix von Storch eingeladen. Und diese Beatrix von Storch behauptete in dieser Sendung, ja, die Angela Merkel, die ist auf dem Weg nach Chile. Man sagt, die wird jetzt nach Chile gehen. Die ist schon auf der Flucht. Das ist schon lange her. Es war noch zur Amtszeit von Angela Merkel. Dass man solche Menschen überhaupt noch in irgendeiner Form für satisfaktionsfähig hält, das halte ich für einen Fehler. Das halte ich wirklich für einen Fehler, weil das ist ein irrationaler politischer Diskurs. Wenn jemand so etwas behauptet, dann muss man, die würde ich jedes Mal, wenn sie kommt in eine Talkshow, würde ich sie damit konfrontieren, beziehungsweise ich würde auch als Talkshow-Anbieter nicht auf Beatrix von Storch setzen, sondern sagen, es tut mir leid, wenn jemand sagt, wir sind von Außerirdischen bevölkert und jeden Tag landen UFOs und Angela Merkel ist auf der Flucht nach Chile, dann weiß ich nicht, was er oder sie zu dieser Talkshow beitragen soll. Aber diese Parole von Steve Bannon, ja, flood the zone with shit, die ist einfach aufgegangen. Steve Bannon, der übrigens sich getroffen hat mit jemandem wie Jörg Meuthen, ein Saubermann, der dann früh genug noch aus der AfD ausgetreten ist, um seine Beamtenpension zu retten wahrscheinlich. Das ist ein Konglomerat von Irrationalität, Fake News und von einem Anything Goes. Und da spielen die Medien auch eine Rolle.
Ja, vielleicht ein Fehler. Ja, Herr Professor Litten, vielen Dank für das Interview. War sehr interessant und ich sage vielen Dank und bis bald.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, lieber Herr Schröder.
Michael, im Gespräch mit Professor Linden über die AfD und ein mögliches Verbotsverfahren. Wenn ihr euch die Folge nochmal in Ruhe ansehen wollt, könnt ihr das auf unserem YouTube-Kanal machen. Da findet ihr das Gespräch als Videoaufzeichnung auch. Dann könnt ihr Professor Linden und Michael zugucken beim Gespräch, bei der Unterhaltung. Und wenn ihr Kritik an uns habt, wenn ihr uns sagen wollt, das fanden wir jetzt nicht gut, die Folge, oder wir würden gerne mal über ein anderes Thema sprechen, schreibt uns doch einfach podcast@unionsstiftung.de. Wir freuen uns über euer Feedback und nehmen natürlich Vorschläge für Themen auch immer sehr, sehr gerne auf. Also schreibt uns podcast@unionsstiftung.de und wir wir hören uns dann am Sonntag wieder. Bis dahin.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Union Stiftung.